Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem Kanal der Unix User Group Rhein-Neckar beim Linux Presentation Day 2021. Ich erzähle euch heute was über die Shell und das Linux Terminal. Es ist so ein bisschen als Power User Tool verschrien, aber eigentlich ist es ganz einfach, wenn man die Konzepte verstanden hat, und die versuche ich euch jetzt Schritt für Schritt beizubringen. So, Einleitung. Zuallererst möchte ich euch ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und zwar, ich werde im Laufe des Vortrags Kommandos benutzen, die ich vielleicht nicht im Detail erkläre. Und es gibt ein Hilfesystem in Linux, mit dem ihr mehr Informationen über diese Kommandos herausfinden könnt. Es gibt eigentlich drei Kommandos, die relevant sind, und zwei Systeme. Das eine ist das Man-Page-System, das man mit Man und Apropos bedient, und das andere ist das Infosystem. Fangen wir mit Man-Pages an. Im Terminal gibt man einfach Man ein und dann das Kommando, für das man eine sogenannte Man-Page lesen möchte. Oder die Man-Page, die man lesen möchte. Zum Beispiel die Man-Page für das Kommando Man. So sieht das aus. Man-Page ist immer gleich aufgebaut. Erst kommt der Name, dann kommt eine Art Kurzbeschreibung, wie der Parameteraufbau aussieht. Eine Beschreibung und dann eine Beschreibung aller Schalter, die das Programm, für das man die Man-Page gerade liest, dessen Man-Page man gerade liest, so kann. Man-Pages werden oft angegeben mit einer Zahl in Klammer. Und diese Zahl in Klammer beschreibt die Section. Das heißt, wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass zum Beispiel Section 4 sind Gerätetreiber, Section 1 sind Programme, ja, System Calls und so weiter. Das nur zur Information, weil ganz am Ende gibt es üblicherweise diese See Also Section. Und dort werden Kommandos bzw. Man-Pages gelistet, die mit dem Thema etwas zu tun haben. Also jetzt haben wir die Man-Page für Man und all diese Programme da unten haben etwas mit Man-Pages zu tun. Und hier sieht man zum Beispiel auch Apropos, was ich jetzt noch vorstellen werde. So, jetzt kann man nur eine Man-Page lesen, wenn man das Kommando kennt. Also es gibt jetzt hier ja keine Suche, ich kann jetzt hier nicht sagen Man-Netzwerk oder im Englischen Network, da werde ich nichts finden. Dafür ist das Apropos-Kommando. Das Apropos-Kommando durchsucht alle Man-Pages nach dem Wort. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage Apropos Network, dann finde ich alle Man-Pages, die irgendwie was mit Netzwerk zu tun haben. Und hier sieht man auch wieder die Kategorie. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Gerätetreiber Ausschau halte, wir haben vorhin Kategorie 4 gesehen, dann würde ich die hier mir anschauen. Ich kann das weiter einschränken auf die Section. Ja, wenn ich sage, ich möchte hier nur Gerätetreiber, die irgendwas mit Network zu tun haben, dann würde das so funktionieren. Ja, oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Netzwerkadapter von Broadcom mein eigen nenne, dann könnte ich hier gucken, was für Treiber gibt es für die Broadcom-Netzwerkkarte. Das Infosystem. Man-Pages sind tatsächlich eigentlich nur One-Pager. Die können teilweise sehr, sehr lange sein, aber innerhalb von einer Man-Page gibt es keine Navigation. Die kann man von oben nach unten durchlesen, aber es gibt eben wirklich immer nur eine für ein Programm. Dafür gibt es das Infosystem. Ich persönlich nutze das relativ wenig, aber das Infosystem ist eine Möglichkeit, ganze Handbücher abzulegen. Zum Beispiel Info Emacs. Ja, Emacs ist ein sehr mächtiger Editor Und da gibt es ein Infodokument für. Und hier kann man jetzt ganz viel über den Emacs-Editor lesen. Es gibt dann solche Sprungmarken, die man mit einem Doppelpunkt erkennen kann, die man an dem Doppelpunkt erkennen kann. Drückt man hier Enter, kommt man eben in die entsprechende Section. Und mit der Taste L hüpft man rückwärts, ja, kommt man wieder zurück. Über Steuerung H kann man sich Hilfe anschauen. Hier gibt es eine Erklärung zu den einzelnen Kommandos. Und mit der Taste Q kann man das Infosystem wieder verlassen. Wer mehr über Info wissen möchte, Info hat auch eine Mahnpage. Ja, da steht auch nochmal was dazu. Gut, also das ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Und wir gehen weiter in das Dateisystem. So, ganz kurz zur Voraussetzung. Ich habe hier mein Terminal konfiguriert mit einem sogenannten Prompt, der mir zuerst den Rechnernamen sagt, dann den Exit-Status. Das ist aber alles nicht so wichtig. Und hier das aktuelle Verzeichnis. Das aktuelle Verzeichnis wird im Augenblick mit einer Tilde angezeigt. Und die Tilde ist gleichbedeutend für mein Home-Verzeichnis. Es gibt ein Kommando, pwd print working directory, das zeigt mir das eigentliche, das Verzeichnis, in dem ich mich gerade befinde. Und das ist home sdk. Warum ist es das? Bei euch steht hier euer Username, das gehört, das sieht der Linux-Dateisystemstandard so vor, dass man innerhalb von einem Verzeichnis home ein eigenes Verzeichnis hat, das dem Usernamen entspricht, und dort sind eigentlich alle Daten von meinem User abgelegt, und in der restlichen Dateisystemhierarchie habe ich als User eigentlich nichts verloren. Das gilt nicht für den Administrator, aber als User ist das hier mein Reich, in dem ich mich bewege. Das Dateisystem hat einen Root-Knoten und da navigieren wir jetzt hin. Und zwar mit dem Befehl cd. cd steht für change dir und slash, sieht man auch hier ganz vorne, beziffert den Root-Knoten. So, jetzt bin ich auf den Root-Knoten, kann mir mein Verzeichnis wieder anschauen. Tatsächlich, ich bin hier. So, wenn ich mir anschauen möchte, was für Verzeichnisse es eigentlich gibt oder was für Dateien und Verzeichnisse es in meinem aktuellen Verzeichnis gibt. Dafür gibt es das ls-Kommando. ls steht für List und es tut genau das, was der Name aussagt. Es zeigt mir an, was in meinem aktuellen Verzeichnis so drin ist. Und in meinem Root-Verzeichnis ist da eher weniger los. Wenn ich nach in mein Home-Verzeichnis gehe, da ist dann schon sehr viel mehr los. So, wenn ihr euren Screen aufräumen wollt, dann könnt ihr Clear eingeben. Ich mache das hin und wieder mal, damit der Prompt hier wieder nach oben rutscht, damit man mehr sieht. Gut, ls zeigt euch nur die halbe Wahrheit. Wir haben jetzt gerade gesehen, ganz viele Dateien. Es gibt aber einen Schalter minus A. Und wenn ihr den betätigt, dann seht ihr, dass ihr wahrscheinlich ganz viele Punktdateien, also ähnlich wie ich jetzt hier, ihr habt wahrscheinlich andere, in eurem Verzeichnis habt. Und auch das ist im Dateisystemstandard so vorgesehen. Punktverzeichnisse sind versteckte Verzeichnisse. Oder auch Dateien, also alles mit einem Punkt vorne dran, sowohl Verzeichnisse als auch Dateien, werden vom Linux-System erstmal als versteckt behandelt. Außer man zeigt sie sich eben absichtlich an. So, jetzt gehen wir einen Schritt zurück. So, warum hat das funktioniert? Punkt, Punkt. Wenn ich hier ls eingebe, sehe ich meine zwei Verzeichnisse. Wenn ich ls-a eingebe, sehe ich zwei zusätzliche Spezialverzeichnisse, nämlich den Punkt und Punkt, Punkt. Der einzelne Punkt symbolisiert das aktuelle Verzeichnis. Das ist immer dann relevant, wenn ich von woanders was in mein aktuelles Verzeichnis kopieren möchte. Das werde ich später noch zeigen. Punkt, Punkt referenziert das Verzeichnis eine Ebene höher in der Hierarchie. Also wenn ich hier in meinem SDK-Verzeichnis bin und ich sage hier cd. Dann hüpfe ich eine Stufe zurück. So, was ich hier gerade getan habe, das war ein Change Dir auf ein relatives Verzeichnis. Wir unterscheiden Pfadangaben zwischen relativen und absoluten Pfadangaben. Relative Pfadangaben, die werden ausgeführt aus dem aktuellen Verzeichnis und absolute Pfadangaben aus dem Root-Verzeichnis. Und die unterscheiden sich daran, dass sie einen Slash am Anfang haben. Würde ich jetzt hier Slash SDK angeben, dann wird das nicht funktionieren, weil das System SDK jetzt hier erwarten würde. Ja, ich befinde mich aber aktuell bereits hier. Und wenn ich jetzt weiterspringen möchte, also hierhin, dann muss ich das Verzeichnis ohne den führenden Slash angeben. So. Und jetzt bin ich wieder in meinem Home-Verzeichnis. Wenn ich wo ganz anders hinrüpfen möchte, nehmen wir mal als Beispiel das Verzeichnis etc. Das gibt es. Dann würde das so nicht funktionieren. Ja, ich weiß, dass es etc hier auf der Root-Ebene gibt. Also muss ich ein Slash vorne dran machen. Und jetzt springe ich dorthin und bin jetzt tatsächlich in Slash etc gelandet. Damit man sich die Springerei so ein bisschen einfacher machen kann, gibt es noch mehr Kürzel. Ein Kürzel ist gar nichts, und zwar beim cd-Kommando. Wenn ich einfach nur cd eingebe und Enter, springe ich automatisch in mein Home Directory. Ja, also ich war jetzt in etc, habe einfach nur cd eingegeben und springe zurück ins Home Directory. Dann gibt es das sogenannte Old PWD. Das wird mit einem Strich abgekürzt. Das ist auch eine CD-Eigenschaft. Wenn ich jetzt hier einen Strich hinten dran angebe, dann komme ich wieder dahin zurück, wo ich gerade vorher war. Ja, ich war gerade in etc, bin dann in mein Home-Verzeichnis gehüpft und kann jetzt mit cd- wieder zurück nach etc springen. Ein weiteres Kürzel ist die Tilde. Ich habe die vorhin schon angemerkt hier. Ich kann mit cd- Tilde in mein Home-Verzeichnis springen. Die Tilde, die funktioniert bei ganz vielen Kommandos. Also man kann später auch solche Konstrukte schreiben. Zum Beispiel habe ich in meinem Home-Verzeichnis ein Verzeichnis namens Work. Und damit ich jetzt nicht den ganzen Pfad schreiben muss, also wir sind ja jetzt im Augenblick im Home-Verzeichnis, sagen wir mal, wir gehen nach etc zurück. Und ich möchte jetzt in mein Home-Verzeichnis in das Work-Verzeichnis springen. Dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ich schreibe Home SDK Work. Ja, bin ich da hingesprungen. So, ich habe aber auch die Möglichkeit, holen wir das nochmal zurück, Home SDK mit so einer Tilde abzukürzen. Und dann komme ich auch in mein Home SDK Work. Die Tilde bietet sich immer dann an, wenn man zum Beispiel Skripte schreibt, die von mehreren Benutzern verwendet werden sollen. Weil für jeden Benutzer beinhaltet diese Tilde natürlich ein anderes Verzeichnis, nämlich immer das mit Home und dann der Benutzername. So, gehen wir in meinen LPT-Ordner, den habe ich vorbereitet. Und hier habe ich gerade schon ein Feature benutzt, nämlich die Tab-Completion. Die lege ich euch sehr ans Herz. Also wenn ihr in ein Verzeichnis wollt oder eine Datei bearbeiten wollt, dann könnt ihr, sobald ihr genug eingegeben habt, dass auf dem Dateisystem die Datei eindeutig zugeordnet werden kann, könnt ihr einfach Tab drücken. Und das System wird den restlichen Dateinamen vervollständigen. So, ja, und jetzt bin ich in meinem Home-Verzeichnis LPD 2021. Gehen wir weiter zu Dateitypen. Wenn wir hier ls eingeben, dann habe ich hier verschiedene Dateien angelegt. Irgendwelche komischen Dateien, mein Shell-Guide und noch eine OCS-Datei. Tatsächlich ist es so, dass Dateiendungen sind eigentlich eine Microsoft-Erfindung. Die braucht Linux im Prinzip nicht. Sie helfen aber den Menschen, um auf den ersten Blick zu sehen, was ist denn hier eigentlich Sache. Zum Beispiel habe ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung, was diese komische Datei ist. Und in solchen Situationen hilft uns ein kleines Programm, das nennt sich File. Wenn ich jetzt File und komische Datei angebe, dann sagt mir File, dass komische Datei doch tatsächlich eine PNG-Bilddatei ist. Es gibt mir sogar noch mehr Informationen, wie groß ist das Ding, Farbraum und so weiter. Und ich kann jetzt tatsächlich mit einem Dateibetrachter, also SXIV ist der Dateibetrachter meiner Wahl, diese komische Datei anschauen. Und auch SXIV weiß, um was für ein Dateiformat es sich handelt, ohne dass die Datei eine Endung hatte. So, das heißt, mit File könnt ihr rausfinden, machen wir hier alles, was für ein Dateityp ihr habt. Ja? Also hier sieht man zum Beispiel HTML und so weiter. File ist nicht immer ganz sicher. Zum Beispiel sehen wir hier den Shell Guide. Das ist übrigens das, was ich hier rechts offen habe. Zeigt er jetzt hier als komische Image-Datei an. Warum? Ich habe erwähnt, wir haben eigentlich keine Not für Dateiendungen. Und es gibt ja ganz viele Dateien, die eigentlich nur Text sind. Zum Beispiel Sample.html ist auch eigentlich nur Text. Shellguide ist auch eigentlich nur Text. Wenn ich jetzt diesen Shellguide aufmache, dann versucht File nämlich aus der ersten Zeile herauszufinden, was für eine Datei das ist. Ja, und jetzt müsst ihr jetzt erst einmal noch nicht verstehen, wenn ich jetzt hier bin.sh reinschreibe, so leitet man Shell-Skripte ein und ich würde jetzt mir mit File die einzelnen Dokumente nochmal anschauen. Jetzt ist auf einmal mein Shell-Guide ein Born-Shell-Skript-Executable. Also prinzipiell bei Binärdateien, also Bildern und so weiter, ist File sehr viel besser als bei Textdokumenten. So, gehen wir weiter. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Dateitypen. Wir haben das ls-Kommando schon kennengelernt. Es gibt auch noch ein Kommando namens ls-l, also den Schalter für l steht, glaube ich, für long. Und da bekommt man auch ganz viel Metadaten zu den einzelnen Dateien angezeigt. Und hier sieht man jetzt was? Das hier. Und zwar gibt es diese komische Datei Link, der auf die komische Datei linkt. Ja? Das hier ist ein sogenannter Soft-Link. Und Soft-Links kann man sich eigentlich wirklich vorstellen wie ein Zeiger. Man sieht nämlich hier in dieser Spalte steht die Größe der Datei. Ihr könnt bei ganz vielen Kommandos ein H mit hinten dran hängen. H steht für Human Readable und da macht er aus der Byte-Angabe entsprechend Kilobyte oder schreibt Byte hinten dran. Ne? Also ist besser für Menschen lesbar. Gibt es bei einigen Kommandos, könnt ihr ausprobieren. Die Manpage beschreibt das entsprechend auch. So, was man hier sieht ist, es gibt diesen Link, der zeigt auf die komische Datei und der ist aber sehr, sehr, sehr viel kleiner. Und wenn ich jetzt meinen Bildbetrachter aufmache, und zwar auf den komische Datei-Link, dann sehe ich genau das Gleiche. Warum? Naja, weil der Link eben auf diese komische Datei linkt. So, wie macht man so einen Link? Dafür gibt es das Kommando ln. Wir fangen jetzt erst mit dem Softlink an. Da gibt man eine Quelldatei an. Also das funktioniert bei euch übrigens, denke ich, genauso, dass ihr mit der linken Maustaste etwas im Terminal markieren könnt und mit der mittleren Maustaste einfügen. So. Jetzt sage ich hier mein Link 2 und jetzt habe ich einen Link angelegt von mein Link 2 auf die komische Datei. Guck wieder mit lslh und sehe tatsächlich, gibt es jetzt hier diesen Link. So. Das ist ganz oft sinnvoll, einmal zum Platz sparen oder um ganze Verzeichnisse irgendwo anders hinzuschieben. Oder von woanders zugreifbar zu machen. Diese Linkerei funktioniert nämlich nicht nur bei Dateien, sondern auch bei Verzeichnissen. Zumindest der sogenannte Softlink. So, Dateioperationen. Wir möchten auch Dateien kopieren können oder verschieben können oder neue Verzeichnisse anlegen. Das können wir alles tun. Wir können zum Beispiel mit dem cp-copy unser Foods-Dokument nach Foods 2 kopieren und jetzt sehen wir, gibt es Foods und Foods 2. Ganz einfach. Mit mv, steht für move, kann man Dateien verschieben. Wir verschieben jetzt Foods 2 nach Foods 3, also wir benennen es auch gleich um. Na, jetzt ist Foods 2 weg und es gibt Foods 3. Wir können Verzeichnisse anlegen. Wir legen jetzt ein Verzeichnis Foods an und sehen das jetzt auch hier in unserer LS-Ausgabe. Vermutlich wird euer Linux die Dateien und Verzeichnisse in unterschiedlichen Farben anzeigen. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ihr könnt mit ls-l Verzeichnisse aber daran erkennen, dass die da vorne hier in der ersten Zeile, in der ersten Spalte ein D stehen haben. Oder, jetzt muss ich selber kurz in die Manpage gucken von ls. Man kann dort hier mit F, ja, display slash immediately after each part name that is a directory. Also wenn ich hier ls-f angebe, dann bekommen alle Verzeichnisse hier ein Slash hinten dran. So, machen wir weiter. MV, move, habe ich schon gezeigt. Jetzt kann man move als zweiten Parameter, aber auch ein Verzeichnis geben. Ja, mit oder ohne Slash. Und wenn man das macht, dann wird die Datei in das Verzeichnis reingeschoben. Ja, also wir sehen jetzt hier, ist Foods 3 weg. Und wenn ich jetzt hier change dir nach Foods, dann haben wir hier Foods 3. Für kleinere Verzeichnishierarchien gibt es übrigens ein kleines Tool, das nennt sich Tree. Das müsst ihr wahrscheinlich extra installieren. Und ja, das zeigt euch eben so einen kleinen Baum an mit allen Verzeichnissen und Dateien, die da drin sind. Und fängt üblicherweise wieder mit dem Punkt an. Man kann Tree auch ein Verzeichnis als Parameter mitgeben, dann fängt es dort an. Ich habe vorhin gesagt, ich komme gleich noch auf den Punkt. Ja, jetzt möchte ich zum Beispiel diese Foods-Datei aus dem Foods-Verzeichnis wieder zurückkopieren. Jetzt könnte ich natürlich in das Foods-Verzeichnis wechseln und dann ja, kopieren bzw. verschieben. Aber ich kann das auch von hier, nämlich mit MV Foods, Food 3 und jetzt Punkt. Ja, und vorhin habe ich gesagt, der Punkt repräsentiert das aktuelle Verzeichnis und damit habe ich Foods jetzt wieder hierhin kopiert. So, ich kann auch Dinge löschen. Das mache ich mit dem rm-Kommando. Also wenn ich jetzt Foods 3 wieder loshaben möchte, dann würde ich einfach sagen rm remove Foods 3. Wenn ich das Verzeichnis loshaben möchte, dann funktioniert das nicht ganz so einfach, weil jetzt würde mir Foods sagen, Achtung, es handelt sich hier um ein Verzeichnis, das möchte ich nicht löschen. Das ist sicherheitshalber, ja, vielleicht wollt ihr ja gar kein Verzeichnis löschen. Wenn ihr das aber doch wollt, dann gebt ihr den R-Schalter mit für rekursiv und der löscht dann das Verzeichnis Foods und alles, was da drin ist. Also seid mit rm-r bitte vorsichtig. Und jetzt ist Foods weg. So, das habe ich Foods da oben reinkopiert, das wollte ich nicht. Cut. Cut steht für Concatenation, glaube ich. Man cut hier concatenate and print files. Das ist genau das, was es tut. Also man kann hier mit Cut sich den Dateiinhalt anschauen. Ja, hier sieht man jetzt, da ist irgendwie ein Google-Link drin. Das ist eine HTML-Datei. Und genau. Cut funktioniert für alle Dateien. Wenn ihr Cut jetzt eben irgendwie eine Datei angebt, die nicht Text ist, dann wird das hier nicht schön aussehen. Dann gibt es noch Touch. Ich erkläre das jetzt kurz, weil ich das in zukünftigen Beispielen ein paar Mal verwenden werde. Ja, Touch heißt eigentlich berühren. Man kann eine Datei berühren. Und man sieht hier zum Beispiel diese komische Datei, die wurde um 16.40 Uhr das letzte Mal bearbeitet. Wenn ich jetzt diese Datei berühre, dann sehe ich, jetzt hat sich hier die Zeit und auch die letzte Bearbeitungszeit verändert. Nämlich von 7. Dezember 16.40 Uhr auf 2. Mai 16.10 Uhr. Touch wird auch oft verwendet, um Dateien anzulegen. Also ich kann einfach sagen, Touch, neue Datei. Und jetzt ist direkt eine, hier, oder mit L, hier, eine neue Datei entstanden. Die ist noch leer. Mit der kann ich jetzt, ja, kann ich jetzt editieren oder einfach da liegen lassen. Ja, man verwendet die eigentlich ganz gerne wirklich, um nur Dateien anzulegen, die gar keinen Inhalt brauchen, weil sonst könnte man auch direkt den Editor verwenden. So. Dateien finden. Da gibt es zwei Programme. Einmal gibt es Locate und dann gibt es Find. Besprechen wir zuerst Locate. Es gibt auf dem Linux-System eine Dateidatenbank. Die wird periodisch erstellt bzw. aktualisiert von einem cronjob. Je nach Linux-System läuft der zwischendurch immer mal, Oder es ist nachts gescheduled. Auf meinem System ist er eigentlich nachts gescheduled und da mein Computer nachts immer aus ist, läuft der quasi nie und damit wird die Datenbank nie aktualisiert. Was tut der? Der durchsucht das komplette Dateisystem nach Dateien und ja, merkt die sich alle und damit ist er rasend schnell. Also man kann Lockhide und dann sagen, ich habe irgendwo auf meinem System eine Datei, VM statt D, wo finde ich die? Ach, jetzt sagt er mir, okay, ich habe das noch gar nicht erstellt. Dann mache ich das noch mal kurz. Und während er jetzt hier arbeitet, gehe ich weiter zu Find. Ja, mit Find kann ich Dateien finden. Zum Beispiel, mal Food wieder gelöscht. Ich lege es noch mal an. Ich lege Foods an und ich lege zum Beispiel die neue Datei nach Foods. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte zum Beispiel alles finden, was Datei im Namen hat. Ja, das heißt, ich sage Find, gebe ihm als nächsten Parameter ein Startverzeichnis. Das möchte ich jetzt im Augenblick das aktuelle Verzeichnis. Und als Name soll Sternchen steht für irgendwas, Date und dann wieder irgendwas sein. Wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich einmal die ganzen komischen Dateien und eben auch Foods neue Datei, weil Find automatisch rekursiv in Verzeichnissen sucht. Wenn ihr case-insensitiv suchen wollt, also jetzt hier Date mit großem D, würde Find nicht finden. Dann könnt ihr iName verwenden. Und iName sucht eben case-insensitiv und würde dann auch ja, entsprechend die Dateien finden. So, ist Locate inzwischen fertig? Noch nicht. Schade, dann gehen wir kurz auf einen anderen Rechner. Und zeigen das Ganze hier. So, ich habe irgendwo in meinem Dateisystem irgendwas, was VM statt heißt. Und Locate gibt mir diese Aussage jetzt in einer rasenden Geschwindigkeit. Nachteil, Locate wird eben nur periodisch abgedatet. Das heißt, eine Datei, die ich jetzt gerade vor einer Viertelstunde angelegt habe, die würde Locate nicht finden. Aber im Gegensatz, wenn ich jetzt sage, ich möchte auf dem ganzen Dateisystem VM stattfinden, dann braucht Find sehr, sehr lange. Ja, also Locate war ja jetzt ratzfatz fertig. Find ist ja eine ganze Zeit beschäftigt. Gut, gehen wir wieder zurück. So, Space und iNodes. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Platz ihr eigentlich habt auf eurem Datenträger, dann hilft euch das Kommando df. df steht für Disk Free und auch df hat auf den meisten Linux-Distributionen einen Human-Readable-Schalter. Und hier kann man jetzt sehen, zum Beispiel in meinem Home-Verzeichnis habe ich im Augenblick noch 52 GB frei, 80 GB belegt und insgesamt habe ich 139 GB meinem Home-Verzeichnis zugewiesen. Wenn ihr ein aktuelles Linux habt, habt ihr vielleicht sogar nur einen Eintrag. Das kommt darauf an, wie das Partitionslayout bei euch aussieht. Ihr könnt auch df einen Pfad mitgeben. Ich gebe jetzt zum Beispiel das aktuelle Verzeichnis mit. Dann würde df automatisch erkennen, dass mein LPD-Ordner hier im unterhalb von Home hängt und mir dann nur diese eine Zeile anzeigen. Wenn ihr Inode sehen wollt, könnt ihr noch ein I mit rangeben und dann seht ihr hier tatsächlich, wie viele Inodes bzw. ja, Directory-Einträge, könnte man auch sagen, das Dateisystem verkraften kann. Im Privaten habe ich es noch nie geschafft, dass mir die Inodes ausgegangen sind. Mit sehr, sehr, sehr vielen, sehr kleinen Dateien kriegt man das tatsächlich hin und kommt dann in eine Situation, wo man keine neuen Dateien mehr anlegen kann, obwohl eigentlich noch Platz auf dem Datenträger ist. Aber ich glaube, das geht schon zu weit. So, ein ganz tolles Tool ist DU für Disk Usage. Wenn ich wissen möchte, wie viel Platz eigentlich meine Dateien verbrauchen, kann ich natürlich mit ls, lh mir jetzt anschauen, wie viel Platz die einzelnen Dateien verbrauchen. Oftmals ist es aber viel interessanter herauszufinden, wie viel verbraucht mein ganzes Verzeichnis. Und da hilft DU. DU hat auch wieder einen H-Schalter. Also man sieht jetzt hier 700 irgendwas. Ja, und H rechnet mir das wieder in Human Readable Werte um. Und ich sehe, das aktuelle Verzeichnis benötigt 288 Kilobyte. Ich gehe jetzt mal weiter runter hier in mein Home-Verzeichnis. Work-SRC-Verzeichnis, das nicht ganz so lange dauert. Und wenn ich jetzt hier DU-H eingebe, dann, oh mein Gott. Ja, jetzt listet mir DU jedes einzelne Verzeichnis auf und sagt mir, wie viel Speicher das braucht. Das ist in den meisten Fällen nicht hilfreich, sondern man möchte eigentlich nur ein oder zwei Verzeichnisebenen haben. Dafür gibt es den D-Parameter. Ja, ich mache hier schon immer was, das habe ich noch gar nicht erklärt. Ne? Also man kann Parameter, DU zum Beispiel hat hier, sieht man diesen H-Parameter. Jetzt reden wir gleich über den D-Parameter mit einem weiteren, der einen Wert benötigt. Man kann die zusammen mergen, also so wie das da oben beschrieben steht. Ja, ich kann hier sagen DU-H oder und -D2. Ja, jetzt bekomme ich hier nur 1, 2 Hierarchielevel angezeigt. Oder ich kann sagen DU-H-D1. Ja, jetzt bekomme ich tatsächlich nur einen Hierarchielevel. Und die Schreibweise kann ich abkürzen und kann tatsächlich einfach nur schreiben DU-HD1. Tut genau das Gleiche. So, ja, und jetzt seht ihr quasi, welches Verzeichnis wie viel Speicher braucht. Ich greife jetzt schon etwas vor. Da werde ich ein extra Video dazu machen. Mit Sort-H, auch wieder das Human Readable. Könnt ihr über so eine Pipe, ja, das Konzept werde ich später vorstellen, diese Liste sortieren und bekommt jetzt aufsteigend im Speicherverbrauch die Verzeichnisse aufgelistet. Ähnlich und vielleicht noch freundlicher ist ein Programm namens NCDU. Das müsst ihr euch wahrscheinlich extra installieren. So, das ist eine Terminal UI Anwendung und die bietet einem jetzt eben so eine Ansicht, wo man durchs Dateisystem navigieren kann. Ja, hier sieht man jetzt, okay, dieses OBS Studio braucht ganz viel Platz, kann ich dort reinhüpfen und sehe jetzt hier, das Git-Verzeichnis braucht viel Platz und so weiter und so fort. Und ich kann hier auch direkt aufräumen. Ich kann zum Beispiel, drückt hier stets Press Fragezeichen vor Help. So, da stehen verschiedene Keys. Ich verwende eigentlich immer nur zwei. Und zwar einmal, ist schon weggescrollt, hier D, um den aktuellen Eintrag zu löschen. Und B, um eine Shell in dem entsprechenden Verzeichnis aufzurufen und mich eben da nochmal umzugucken. So, das heißt, ich kann jetzt hier sagen, ich möchte dieses Bootstra, das brauche ich nicht mehr, das lösche ich jetzt, drücke ich D, dann fragt er mich nochmal, kann ich entweder sagen ja oder ich will weitermachen, frag mich nicht. Und dann wird das gelöscht und kommt hier raus aus der Statistik. Also das wird auch tatsächlich vom Dateisystem gelöscht. Eine andere Variante ist, ich habe mich hier zum Beispiel nach vorne getappt, hier FTL und sage, okay, ich möchte mich jetzt hier irgendwie mit einem anderen Programm umschauen oder ich komme in eine Bilderliste zum Beispiel rein und möchte erstmal die Bilder angucken, um zu wissen, was ich davon löschen kann. Dann kann ich B drücken und jetzt wird hier eben eine Shell gespawnt in dem Verzeichnis, das eben gerade noch mit NCDU selektiert war. Und ja, ich kann mich hier umschauen, kann andere Programme starten und so weiter und komme dann mit Exit wieder raus und bin wieder hier in NCDU und kann weitermachen. So. Gehen wir weiter zum Rechtesystem. Man hat es schon gesehen, bei der ls-l-Ausgabe steht mein Username hier zweimal drin. Tatsächlich ist das erste mein User und das zweite ist meine Gruppe. Es kann sein, dass ich eine Datei mit jemand anderem bearbeiten möchte. Dann würde ich mich und diese weitere Person in eine Gruppe stecken und uns beiden diese Gruppe zuordnen. Das wäre die Voraussetzung, dass wir beide auf die gleiche Datei zugreifen dürfen. Die ganzen Gruppen, die es gibt, die findet man in etc. group. Ja, da stehen die alle, da gibt es auch ganz viele, die vom System angelegt wurden. Da müsste es auch irgendwo meine SDK-Gruppe geben. Hier, da unten ist sie. Hier. Und es gibt etc.passwd, da sind die ganzen User drin. Auch da gibt es viele, die vom System angelegt wurden. Und auch hier gibt es eben ja, meinen User. So, wenn ich jetzt hier nochmal in diese Gruppe reingehe, dann sehe ich zum Beispiel, dass mein User ebenfalls in der Gruppe Wheel ist. Also mein User darf Dateien, die Wheel gehören, anschauen oder bearbeiten, je nachdem, wie die Rechte dann eingestellt sind. So, abhängig von Benutzer und Gruppe kommen diese kryptischen Dinger da zum Tragen. Die guckt man sich am besten in der Man-Page chmod an. Und da gibt es eine Tabelle. Die hier beschreibt, was bedeutet. Und da müsste man jetzt ein bisschen mehr lesen. Ich beschreibe das nebenbei mal. Nehmen wir doch einfach mal das hier. Man muss sich das als drei Grüppchen vorstellen. So, drei Grüppchen. Ich mache das doch mal noch mal ein bisschen breiter. Das erste Grüppchen. Das sind die sogenannten Mode-Bits. Ja, hier sieht man, das hier wäre zum Beispiel ein Directory. Da steht ein D drin. Da kann aber auch eine 2 oder eine 1 drin stehen. Und das würde dann entsprechend das hier bedeuten. Könnt ihr noch durchlesen. Z-U-I-D und Z-Git ist doch etwas speziell. Werden wir jetzt hier heute nicht behandeln. was wir übergesehen haben. D heißt Directory und spezifiziert Verzeichnisse. So, das nächste Triple ist für den Owner. Oben jetzt mal ignorieren, mal nur unten gucken. Sind die Rechte für den Owner, dann kommen die Rechte für die Gruppe und dann kommen die Rechte für Other. Und was das jetzt ein bisschen verwirrend macht, ist, dass es einmal diese RWX-Repräsentation gibt. Es gibt aber auch eine oktale Repräsentation. Ja. Und die ist vielleicht nicht ganz eingängig. Das heißt, in dem Fall wäre zum Beispiel RWX hier allow, read, write and execute wäre 7. Gruppe ist lesen und execute. Muss mal gucken, read. Read ist 4 und dann kann man execute oben drauf addieren. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel 5 und das hier ist auch 5. Und das ist eine ziemlich typische Maske. Wenn ich eine Datei jetzt mit diesen Attributen ausstatten möchte, dann kann ich sagen chmod 755 und dann die Datei. Wie man mit der Tabelle eben umgeht, ist tatsächlich so, man kann hier sagen, also eigentlich braucht man die hier nicht da oben, sondern nur die hier sind wichtig, weil das auf den vorherigen ganz genauso läuft. Also 7 heißt alles. Ja, 1 heißt Execution ist erlaubt, 2 heißt Schreiben ist erlaubt, 4 heißt Lesen ist erlaubt. Weggehüpft. So. Und wie das funktioniert, ich sehe sogar nur die 3 relevant. Ich kopiere die mal hier runter. So. Das heißt, wenn ich jetzt einem Benutzer oder einer Gruppe oder anderen, die weder Gruppe noch Benutzer sind, lesen und schreiben erlauben will, dann kann ich 4 und 2 zusammen addieren. Das wären 6. So. Ja. Das heißt, wenn ich eine Datei habe, ich lege mir eine Datei.txt an und ich gebe dieser Datei mit dem Kommando chmod 666. Das wäre jetzt das gleiche für alle, damit es ein bisschen einfacher ist. Dann sehe ich, dass jetzt sowohl der Owner als auch die Gruppe als auch andere Lese- und Schreiberechte haben. Möchte ich denen jetzt Lese- und Ausführungsrechte geben, muss ich 4 und 1 addieren. Mache ich. 4 und 1 sind 5. Und jetzt sehe ich, sowohl der Owner als auch die Gruppe als auch andere haben Lese- und Execution-Rechte. Was man ganz oft sieht, ist eben sowas wie 764 oder 760 eigentlich. Ja, und jetzt sehe ich 740, ja gut, ist egal, jetzt zum Beispiel, ne? Machen wir 740. So, jetzt sehen wir, 740 heißt, 7 ist alles, also 4 plus 2 sind 6 plus 1 sind 7. Das heißt, der Owner, der darf alles mit der Datei machen. Er darf sie lesen, er darf sie schreiben, er darf sie ausführen. Dann haben wir in der nächsten Stelle eine 4. Die 4 bedeutet read by others. Das heißt hier, die Gruppe hier. Die Gruppe darf nur lesen. Ja? Schreib und execute hat einen Strich. Und die anderen, also an dritter Stelle, die dürfen nichts. Ja, also eigentlich hier bei others, das haben wir jetzt ja nur aus der Hilfe daraus kopiert. Aber das gilt für alle drei Stellen. Ja, hier die erste Stelle, die zweite und die dritte. So funktioniert das rechte System im Groben. Wenn ich jetzt einem Benutzer eine andere Gruppe geben will, zum Beispiel habe ich hier in meinem System einen Webserver am Laufen, und dann kann ich jetzt sagen, diese Datei, chown ist das Kommando, die soll jetzt mir als Owner gehören, aber www als Gruppe soll da auch noch Zugriff drauf haben. Und wenn ich mir jetzt die Datei anschaue, dann sehe ich, ich bin der Owner, www hat auch noch da Zugriff drauf, und das ist jetzt übrigens typisch für so einen Webserver. Das heißt, ich darf mit der Datei alles machen, ich darf da auch drin rumschreiben und sie ausführen notfalls. Der Webserver darf sie aber nur lesen. Ja? Der Webserver hat vielleicht einen eigenen User, ist aber auch in der Gruppe www, und der darf die Datei nur lesen, und alle, die weder ich sind noch in der Gruppe www, dürfen die Datei nicht lesen. Also dürfen gar nichts mit dieser Datei machen. Gut, dann kommen wir schon mal langsam zum Richtung Ende. Editoren. Ja, eigentlich ein ganz kurzes Kapitel. Editoren, da gibt es einige, die auf der Konsole arbeiten. Und einer der anfängerfreundlichsten ist eigentlich der Nano. Auch den müsst ihr wahrscheinlich erst installieren. Aber dann könnt ihr eingeben Nano, Datei.txt oder irgendeine andere Datei. Ihr müsst nicht Datei.txt eingeben und könnt dann anfangen zu tippen. Und die ganzen Tastenkürzel, die ihr verwenden könnt, die stehen alle da unten. Es ist üblicherweise so unter Linux, dass dieses Dächlein, das repräsentiert die Steuerungstaste. Also wenn ich jetzt den Editor wieder beenden möchte oder Datei schreiben möchte, dann müsste ich jetzt zum Beispiel Steuerung X drücken. Und jetzt in dem Fall wird mich Nano fragen, okay, du hast da was geschrieben, aber noch nicht gespeichert. Möchtest du es vielleicht speichern? Drücke ich Y, frage dann nach dem Dateinamen, okay. Ja, und jetzt ist hier, kann ich mir mit Cut anschauen, in der Datei Hello World drin. Ein weiterer Editor, der gerne verwendet wird, ist der Joe. Auch den müsst ihr euch gegebenenfalls erst installieren. Joe-Datei.txt, genau das gleiche, ne? Könnt ihr reinschreiben. Und Joe ist ein bisschen komplizierter, der zeigt einem jetzt nicht direkt an, was man so tun kann, aber mit Steuerung und H, nein, ah, Moment, Joe, so. Joe mit Steuerung K und dann H bekommt ihr eine Hilfe angezeigt, also bei Joe werden alle Tastenkombinationen mit Steuerung K eingeleitet und dann kommt noch eine andere Taste. Ja, also hier würde man jetzt, um zu speichern, wo ist hier speichern, Exit, Steuerung KX, also Steuerung KX, und jetzt wäre die Datei gespeichert. Schauen wir wieder rein, und jetzt ist die Cool-Demo da auch mit drin. So, die professionelleren User, sage ich jetzt einfach so, die benutzen ganz gerne VI oder Vim. VI ist sehr spartanisch, Vim hat deutlich mehr Features. Ich verwende ganz gerne den Vim. Da möchte ich gar nicht viel dazu zeigen, sondern eigentlich nur, wie man den wieder beendet. Das ist nämlich öfter mal ein Problem, weil das Linux-System einen doch öfter mal in den VI reinwirft bei Kommandos wie wie sudo oder grontab-e. Und ja, manchmal kommt ihr da eben nicht mehr raus. Also das erste ist, ja, VI und Vim haben Modes. Das sieht man dann manchmal da unten. Da steht dann irgendwie so ein Insert, je nachdem, was ihr da schon getippt habt. Also vielleicht erstmal Escape drücken und dann Doppelpunkt. Und dann müsstet ihr da unten so eben den Doppelpunkt sehen. Und dann könnt ihr mit Q und Ausrufezeichen aus der Datei wieder raus. So, wie man mit Vim tatsächlich Dateien editiert, das wäre ein eigener Vortrag. Deswegen, wenn ihr irgendwie in Vim landet, guckt, dass ihr mit Q-Ausrufezeichen wieder rauskommt. Und ja. So, dann gibt es noch Emacs. Ja, ist auch ein toller Editor. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Wäre auch ein eigener Vortrag. Kann auch wieder kurz zeigen, wie man da wieder rauskommt. Emacs-Datei. Genau, so sieht der Emacs aus. Da kann man auch direkt was drin schreiben. Und wie kommt man da wieder raus? Mit Steuerung XC, glaube ich, war es. Genau. Und dann fragt er nach. Wollt ihr schreiben? Könnt ihr sagen ja oder nein? Und dann ja, ist auch der Text in der Datei drin. So, damit sind wir durch mit meinem Vortrag Shell Survival Guide Teil 1. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, vielleicht sieht man sich entweder bei einem von unseren Treffen oder ja, hier auf dem LPD in unserem Kanal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.